Liebe Gemeinde, steigen wir zunächst mal ganz praktisch ein und machen uns bewusst, uns Menschen des 21. Jahrhunderts, dass es die Menschen vor uns nicht immer so bequem hatten mit dem Thema Licht. Knopfdruck, Schalter an oder aus, Bewegungsmelder, die automatisch reagieren, um uns den Weg zu erhellen, ein Stück Sicherheit zu schaffen oder um ungebetene Gäste abzuschrecken. Die Geschichte der vom Menschen geschaffenen Lichtquellen begann mit dem offenen Herdfeuer. Irgendwann wurde entdeckt, dass sich harzreiche Holzstäbe als Fackeln eignen. Schon im Alten Testament in Richter 7 werden Fett und Pech erwähnt, die dazukamen. Dann waren Tran und pflanzliche Öle ein Stück fortschrittlicher Entwicklung beim Thema Licht. Aus biblischen Zeiten kennen viele diese Lämpchen, haben da auch mit biblischen Geschichten zu tun. Aus der Zeit um 150 nach Christus sind bei den Römern niedrige Kerzen bekannt mit einem Docht. Und die waren bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Hauptbeleuchtung. Dann begann mit der Erfindung der Petroleumlampe ein neuer Abschnitt. Es sind möglicherweise jüngere Leute unter uns, denen das Stichwort Stallaterne nichts mehr sagt. Der Gaslampe folgte die Glühbirne. Ich habe mir überlegt, ob wir das über der Beamer groß machen und hinwerfen sollten an die Wand. Eine Briefmarke von der Deutschen Post 2004 herausgegeben, Thema 150 Jahre elektrische Glühlampe. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wollten wir dieser Geschichte des Lichtes ausführlicher nachgehen, so wäre neben vielem jetzt über Lichtbilder zu reden, Lichtschranken, Lichtspiele, Lichtsignale, Ampeln, Lichthuben und so weiter, bis hin zu Laserstrahlen etc. etc. Licht hat es allerdings, das wissen wir auch, mit Sonne, Mond und Sternen zu tun. Mit Tag und Nacht, mit Abend, mit Morgenrot, mit Blitzen, die faszinieren, die aber auch erschrecken und im schlimmsten Fall tödliche Wirkung zeigen können. Der Regenbogen sei hier nicht übersehen, er ist in seiner wunderbaren Buntheit schon in 1. Mose 9 das Zeichen des Bundes Gottes mit der Erde geworden. Licht ist also viel, viel mehr als alles noch so Erstaunliche, das der menschliche Geist erfinden oder produzieren kann. Dass es beim Licht oder den Lichtgeschwindigkeiten und gar den Milliarden von Lichtjahren um noch ganz andere Dimensionen geht, das verdeutlicht schon der 3. Vers in unseren Bibeln. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Aufgerundet 300.000 Kilometer pro Sekunde. Was da Gott mit dem Licht zustande gebracht hat, das muss der Mensch zuerst mal nachmachen. Aber er ließ es aufleuchten, nachdem es da im 2. Vers vorne in der Bibel heißt, die Erde war ursprünglich wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Ja, Gott ist Licht und er will, dass es auch bei uns hell und Licht ist und wird und bleibt. Und wir wissen auch, um das noch zu erwähnen, dass es ohne Licht kein Leben gibt. Wir können die schönste Pflanze in die beste Humuserde in den teuersten Topf setzen, mit gutem Wasser und sonstigen Dingen versorgen, wird sie dauerhaft ins Dunkle gestellt, ist buchstäblich der Tod im Topf. Es gibt deshalb auch Naturschützer, die meinen, man müsste die Tropfsteinhöhlen schließen, weil es ja dort ohne Licht nicht geht und weil man feststellt, sobald da immer wieder erleuchtet wird, bilden sich Moose, Farne oder Ähnliches. Ein Aspekt, der neben manch anderen zu bedenken ist, wirft auch die Frage auf, was ist Licht überhaupt? Und da habe ich gelesen, dass sich mit der Beschreibung dessen, was Licht eigentlich ist, selbst Fachleute schwer tun. Also ich möchte auch dieses Rätsel jetzt nicht zu lösen versuchen. Viel wichtiger und bedeutsamer, ja, buchstäblich lebensnotwendig ist für uns, dass wir Gottes Handeln zu diesem Thema in der Heilsgeschichte wahrnehmen. Gott als unser Schöpfer und Erlöser und als der Herr der Welt, er kennt wie niemand sonst unsere tatsächlichen Bedürfnisse am besten, und zwar rundum, besser als wir selber. Und weil er darum weiß, deshalb hat er, als die Zeit dafür reif war, in neuer und ganz anderer Weise, wie es in Lukas 1,79 heißt, eigentlich eine komische Formulierung, er hat dort sein Licht aus der Höhe aufgehen lassen. Da wird's Weihnachten. Deshalb können wir singen, Licht, das in die Welt gekommen, Sonne voller Glanz und Pracht. Oder man kann auch mit einem Paul Gerhardt bezeugen, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. In ihm, dem fleischgewordenen Wort Gottes, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, doch die Finsternis hat's nicht ergriffen. Viele haben hier sicher verstanden, dass das Worte vom Anfang des Johannesevangeliums sind. Und im Johannesevangelium, dieser wertvollen Schrift des Neuen Testamentes, da sind uns auch die 7 Ich-Bin-Worte Jesu überliefert, nur im Johannesevangelium. Diese 7 Ich-Bin-Worte, die zu den bekanntesten und bedeutsamsten Texten der Bibel überhaupt gehören und die in ihrer Aussagekraft einzigartig sind. Mit der 7-Zahl wird da zum einen symbolisiert, dass bei Gott all die Gaben, die wir benötigen, in unerschöpflicher Fülle vorhanden sind, dass Gott immer mehr zur Verfügung hat, als wir brauchen oder fassen können. Jesus spricht das dort an im 10. Kapitel, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben, eigentlich überfließend, überströmend haben. In diesen 7 Ich-Bin-Worten greift Jesus insgesamt 9 Bildbegriffe auf und mit ihnen beschreibt er nicht, was er für sich ist, sondern was er für uns ist. Eines haben wir schon gehört und dem werden wir auch weiter nachspüren. Ich bin das Licht der Welt. Überleg mal ein paar Sekunden, welche weiteren Begriffe euch einfallen von diesen 7 Worten. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür, der gute Hirte. Auferstehung und das Leben, Weg, Wahrheit, Leben, der Weinstock, ihr die Reben. Die meisten, nicht alle, aber die meisten dieser 7 Ich-Bin-Worte haben eine leicht erkennbare viergliedrige Grundstruktur. Und die soll uns nun deutlich gemacht werden am Wort vom Licht, beispielhaft aufgezeigt. Dieses viergliedrige, also in den meisten dieser Ich-Bin-Worte, geht es im ersten immer ums Gleiche, um die Selbstvorstellung Jesu. Da sagt er, wir kommen gleich noch darauf, in einer überragenden Weise diese beiden Worte, ich bin. Das ist seine Selbstvorstellung. Dann kommt das zweite, das Bildwort, das Licht der Welt oder das Brot oder. Und dann kommt als drittes eine Einladung, eine Aufforderung, die als Bedingung gilt und die wir nicht umgehen können. Und da sagt er hier zum Beispiel in Johannes 8,12, wer mir nachfolgt, das ist dann etwas anderes, als wer mir nicht nachfolgt. Und dem folgt dann als Viertes immer eine Verheißung. Und damit ist Großes verbunden. Die Verheißung, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ihr könnt dieses Grundmuster nachprüfen. Lest einmal im Johannesevangelium zwischen den Kapiteln 6 bis 15, da findet ihr alle sieben. Die sollten übrigens meines Erachtens zum biblischen Grundwissensbestand eines jeden Christen gehören, diese sieben Worte, unverzichtbar. Nun gehen wir dem etwas nach, die Selbstvorstellung Jesu, ich bin, das ist eine sehr aussagekräftige Formel. Und sie hat interessanterweise ihre Basis vom Alten Testament her und ist dort im Alten Testament in dieser Weise durchweg der Redeweise Gottes vorbehalten. Kein Mensch hat im Alten Testament von sich aus diese Worte in der Weise gebraucht, dieses herausragende Ich bin. Und wir finden dieses Besondere am Eingang der 10 Gebote in der sogenannten Präambel, die ja meist übersehen und unterschlagen wird, wo ja deutlich wird, dass Gott auf unserer Seite steht und wir bei ihm geliebt sind. Da heißt es dort, ich bin, auch überragender Ton, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und nun kommt Jesus und nimmt im Grunde genommen von der Bedeutung her dieselben Worte für sich in den Mund, die Gott vorbehalten waren. Und damit weist Jesus auf seinen Ursprung hin, wo er herkommt. Er dokumentiert damit seine Vollmacht und bekräftigt damit auch den Hoheitsanspruch, den er hat und dass in ihm Gott zu uns Menschen gekommen ist, sind wir wieder am Anfang des Johannesevangeliums. Das Wort ward Fleisch. Und Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also siebenmal diese zwei Worte, ich bin. Nur zwei Worte. Und auch das ist interessant immer wieder, wenn wir im Neuen Testament lesen, Jesus macht in aller Regel gar nicht viele Worte. Es gibt von ihm keine langatmigen und schon gar keine langweiligen Reden oder Erklärungen. Und er stellt auch keine unbewiesenen Behauptungen auf, weil er all das tatsächlich ist, was er von sich sagt. Und er ist ja, und das gehört zu seiner Einzigartigkeit, er ist ja das alles, was er von sich sagt. Er ist der Einzige, bei dem Reden und Tun, Theorie und Praxis im absoluten Einklang miteinander stehen. Also ich bin, so jeweils die Selbstvorstellung Jesu. Und dazu dann das Bildwort als zweites, ich bin das Licht. Auch da muss man genau hinhören und genau lesen. Jesus ist nicht irgendein Licht neben den anderen kleinen oder größeren Lichtern oder gar Leuchten, die schon über die Erde gegangen sind oder vielleicht noch gehen werden. Nein, er ist das Licht. Und dieser Absolutheitsanspruch bedeutet zweifellos eine gewisse Intoleranz und er ist im Verlauf der Geschichte vielen Menschen zum Ärgernis geworden. Aber da darf nicht einfach billig harmonisiert oder etwas aufgehoben werden. Wir sollten den Worten Jesu, auch den anderen, die Spitze, die da und dort in ihnen steckt, nicht nehmen. Wir sollten diese Spitze nicht stumpf machen, sonst kann es sein, wir begeben uns anstatt in Richtung Licht, doch in Richtung Düsterheit oder Dunkelheit. Mit solcher Nivellierung, solcher Einebnung ist letztlich niemandem geholfen. In Johannes 14,6 steht ja das andere, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da wird dieses Thema auch ganz ernst angesprochen. Oder Paulus bezeugt in 1. Timotheus 2,5, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Jesus ist das Licht. Wir haben es ja mit der Marke Eigenbau im Thema Licht zu faszinierenden Dingen gebracht. Aber mit all unserem eigenen Schaffen, liebe Gemeinde, können wir uns das nicht geben, was wir wirklich suchen und brauchen. Und ich meine, auch da kann man sich im Blick aufs Licht nur rundherum zu Herzen nehmen, was zum Beispiel ein Matthias Claudius in anderem Zusammenhang sagte, Zitat, nämlich, dass der Mensch etwas Festes braucht, dass er einen Anker nötig hat, der außerhalb von ihm ist und nicht in ihm selbst liegt. Auf unser Thema Licht bezogen heißt das, wir brauchen Licht, das von Gott ausgeht, nicht das Eigengemachte. Und nicht, so hat es mal jemand formuliert, haben wir nötiger als das Licht der göttlichen Sonnenbestrahlung. Da gibt es dann keinen Hautkrebs. Ihr Lieben, auch das andere dazu, unser heutiges Predigtwort Johannes 8, 12 ist ein klassisches Musterbeispiel dafür, dass bei jedem einzelnen Bibelwort nach dem sogenannten Kontext zu fragen ist. Das heißt, wir müssen immer wieder fragen, in welchen größeren Zusammenhang ist dieses Bibelwort eingebettet? Was steht da davor, was steht dahinter und so weiter? Und da wird interessant, und deshalb ist das ein Musterbeispiel, in Johannes 8, 1 bis 11, direkt vor dem Wort vom Licht, wird uns berichtet, wie fromme Männer, vielleicht waren es aber auch nur Männer, die sich für fromm hielten, wie sie eine Frau, die in Ehebruch ertappt worden ist, zu Jesus brachten und wollten, dass die hingerichtet wird. Aber auch das Leben jener Männer, wissen wir, war auf je eigene Weise verdunkelt, wie das Herz jener hilfebedürftigen Frau. Diese Geschichte steht direkt vor dem Wort vom Licht, und das hat jetzt mit Bedeutung zu tun, mit Gewichtung. Das heißt, auf diesem Hintergrund erstrahlt umso heller das, was Jesus ist. Und es wird hier deutlich gemacht, jene Frau, jene Männer, und wir gehören alle irgendwie dazu, alle sind wir ohne das Licht von ihm in geistlicher Umnachtung. Alle brauchen wir Erlösung, alle brauchen wir Licht von oben. Und weil Gott uns liebt, weil Jesus gekommen ist, das Verlorene zu suchen und die Kranken zu heilen, spricht er als drittes diese Einladung aus. Er fordert auf, wer mir nachfolgt. Das meint, wer an mich glaubt, wer sein Vertrauen auf mich setzt, wer sein Leben mit mir verbindet und sich mir anvertraut. Eine Einladung, eine große Einladung. Ihr Lieben, denkt mal über euer Leben nach. Und ich glaube, da hat jeder von uns gewisse Erfahrungen in verschiedene Richtungen. Wie ist das mit Einladungen? Man kann sich darüber sehr freuen. Man kann auch nicht so sehr beglückt sein. All das gibt's. Kennen wir das nicht? Man kann dann einer Einladung Folge leisten oder nicht. Man kann Ausreden erfinden. Ich muss sagen, ich war da nicht immer absolut ehrlich. Man kann Ausreden erfinden, um einer unliebsamen Sache aus dem Weg gehen. Oder man ist froh, wenn man ein begründetes Argument vorzuweisen hat. Man kann sich betreffs Einladungen aber auch darüber ärgern oder gewaltig darüber enttäuscht sein, dass einen dieser oder jene zu seiner oder ihrer Fete ausgerechnet nicht eingeladen hat. Dass man da missachtet, übergangen, vielleicht auch nur ohne Böswilligkeit vergessen wurde. Die Ehre ist zutiefst gekränkt und man wäre ja so gerne dabei gewesen. Es ist jetzt etwas mehr als 30 Jahre her, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Da durfte ich zu meiner großen, großen Überraschung an einem extra guten Essen und an einem Treffen von nur 6 Personen in Gegenwart des damaligen Bonner Kanzleramtsministers teilnehmen. Einmalige Gelegenheit in meinem Leben, das Höchste, wozu ich es bisher brachte. Ich habe da aber auch keine Steigerungen mehr im Sinn, liebe Gemeinde. Trachte nicht danach. Es geht jetzt um Beispiele. Ihr Lieben, was wir auch auf der menschlichen Ebene schon erreicht haben, betreffs Einladungen. Und es gibt noch mehr als Minister. Es verblasst alles. Es verblasst alles im Vergleich mit der Einladung Jesu, mit seiner Herausforderung im wortwörtlichen Sinne. Wer mir nachfolgt, es ist eine Herausforderung, ein nicht zu überhörender Ruf an alle zu einer klaren Entscheidung. Und das sind wirklich alle eingeladen und das keiner ausgenommen. Wer mir nachfolgt, an der Stelle sagt Jesus, komm und folge mir nach. Und Hiob sagt schon in Kapitel 33 seines Buches, dass diese Einladung in einer überragenden, herausragenden Weise von Gott an jeden im Leben zweimal oder dreimal ergeht. Es gibt, auch wenn wir tausende Mal das Evangelium hören, es gibt herausgehobene Situationen, die sind einmalig, im besten Fall zwei- oder dreimalig. Und da gilt sich zu entscheiden und den Zug nicht vorbeifahren zu lassen. Noch das Vierte, die Verheißung. Jesus sagt dem Nachfolgenden zu, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer sich mit dem Wort Jesu nicht nur vom grünen Tisch aus befasst, wer sich mit dem Wort Jesu nur vom grünen Tisch aus befasst, wer ihm von vornherein besserwisserisch oder in stolzer, hochmütiger Überlegenheit begegnet, der wird nie die in ihm steckende Wahrheit erfassen. Ihm wird dieses Licht verdunkelt und vernebelt bleiben. Da gilt, dass Gott es dem Aufrichtigen gelingen lässt und dem Demütigen Gnade schenkt. Und das heißt, wer sich auf diese Zusage Jesu einlässt, wer sein Lebensgebäude auf diesen Felsen gründet, wer sich diesem Licht Gottes ehrlich aussetzt, was je nachdem auch zu schmerzlichen Erfahrungen führen kann, da gibt es nicht nur Sonnenschein, da gibt es auch anderes. Wer sich diese Verheißung Jesu, wie es Helmut Glaster, frühere Landesbischof, einmal formuliert hat, wer diese Verheißung auf dem Prüfstand des wirklichen Lebens erprobt, der wird durch alle Zweifel und Anfechtungen hindurch immer wieder neu ihre Wahrheit bestätigt finden. Wer sich der Erkenntnis Luthers anschließt, dass die Worte Jesu nicht nur Leseworte, sondern Lebensworte sind, also umgesetzt werden wollen, der wird erfahren, dass sein Leben geführt und getragen ist. Und so sucht Gott auch heute noch, auch heute Morgen immer noch Menschen, die sich seiner Höhensonne aussetzen, die mit seinem Wort vertraut werden, die das Dunkle ihres Lebens hell machen lassen und die dann auch in ihrem Leben, ihr Leben in diesem Licht gestalten. Und so haben wir es auch vorhin in der neutestamentlichen Lesung gehört, lebt als Kinder des Lichts, Epheser 5. Und das jetzt konkret umzusetzen, das wäre ein neues Thema. Fassen wir es zusammen, die Einladung Jesu ist nicht außer Kraft. Und der Auftrag, im Licht zu leben, gilt, bis wir einmal ganz im Licht sein werden und ihn sehen, wie er ist. Und jemand hat es mal, ich habe jetzt die Stelle nicht mehr gefunden, habe heute Morgen noch gesucht, aber es ist eine Zeile aus einem Lied und mit der schließe ich, ein altes Wort, das eigentlich die ganze Bibel zusammenfasst. Suche Jesus und sein Licht, sagen wir es miteinander, alles andere hilft dir nicht. Amen.